Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM, dem Infomagazin der Freien Radios. Heute am Donnerstag, den 13. Oktober 2011, zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem Freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region. Im heutigen ZIP wenden wir uns den folgenden Themen zu. Der sogenannte Bundestrojaner wurde vor einigen Tagen vom Chaos Computer Club in die Öffentlichkeit getragen. Dem CCC wurde eine Variante dieses Programms zugestellt und bei der Untersuchung dieser Software stellten sie fest, dass die Software weit mehr kann, als sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dürfte. Hierzu hört ihr gleich zwei Beiträge. Zum einen ein Interview mit Michael Horn vom CCC, vor allem über die technischen Fragen der Software. Zum anderen ein Gespräch mit Petra Pau, Mitglied der Fraktion Die Linke im Bundestag und Mitglied im Innenausschuss, über den Einsatz dieser Software, der bislang weitgehend geheim gehalten wurde. Anschließend wenden wir uns einem ganz anderen Thema zu. Julia Timoschenko, die ehemalige Ministerpräsidentin der Ukraine, wurde am Dienstag zu 7 Jahren Haft verurteilt. Welche Bedeutung das für die Situation in der Ukraine hat, darüber sprach Radio Korax Halle mit dem Medienwissenschaftler Kirill Kolomites. Alles war höchst legal, aber wir hören jetzt doch mal damit auf. In etwa so redet sich Bayerns Innenminister Herrmann seit Tagen um Kopf und Kragen in Sachen Bundestrojaner oder auch Bayern-Trojaner. Seit der Chaos Computer Club die Schnüffelsoftware analysiert und sie als handwerklich schlecht und höchst illegal abgeurteilt hat, ist der Bundestrojaner Top-Thema. Und mittlerweile werden die Stimmen lauter, die das Schnüffelprogramm als unvereinbar mit der Verfassung sehen. In Bayern ist die umstrittene Software nun auch Thema im Landtag. Im Bundestag hat die SPD eine Aktuelle Stunde einberufen, pikantes Detail am Rande. Ausgerechnet SPD-Innenminister Otto Schily hatte die Online-Durchsuchung vorangetrieben. Am gestrigen Mittwoch gab die Bundesregierung zu, dass die Zollbehörden die Spionagesoftware in 16 Fällen eingesetzt hätten. Aber in einer legalen Variante, die nicht so schlampig programmiert sei wie der Bayern-Trojaner. Doch sind die Risiken eines solchen Trojaners technisch überhaupt berechenbar? Und welche Konsequenzen sollten folgen? Heike Demmel von Radio Z Nürnberg sprach darüber mit Michael Horn vom Chaos Computer Club.
Ihr habt den Bundestrojaner vor kurzem das erste Mal in die Finger bekommen und ihn jetzt genau und ausführlich analysiert. Was war für euch denn das Erschreckendste an dem Ganzen?
Also das Erschreckendste war, neben den klaren vorsätzlichen Verstößen gegen Grundrechte, die da wirklich unerwartet stark waren, die wirklich schlechte Qualität der Software. Um da mal eine Parallele zur Offline-Welt zu ziehen, das kann man sich wie eine Hausdurchsuchung vorstellen, bei der die Türe eingetreten wird, nur an der Stelle eben unbemerkt, weil der Benutzer das eben nicht mitbekommt, dass da der Trojaner installiert wurde. Und nach dem Eintreten der Türe wird die Sperrange weit offen gelassen. Also um das nochmal klar zu sagen, es findet da keinerlei Überprüfung statt, ob derjenige, der den Trojaner bedient, auch wirklich dazu berechtigt ist. Es ist also unverschlüsselt und ohne Passwort zu bedienen.
Und wenn diese Türe dann offen steht, dann können eben auch andere Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware auf diesen Computer viel leichter gelangen als vorher.
Ja, es ist eben nicht sichergestellt, ob diejenigen, die diesen Trojaner bedienen, wirklich dann die Behörden sind, die ihn auch installiert haben. Es ist quasi wie eine offene Wohnungstüre, wo sich dann drin rumtreiben kann. Und das hätten wir dann schon so in der Form nicht erwartet.
Die Spur von dem Trojaner, der euch zugespielt wurde, die führte ja ganz schnell nach Bayern. Innenminister Herrmann hat erstmal gesagt, nö, mittlerweile hat er zugegeben, es ist tatsächlich einer, der in Bayern eingesetzt wurde. Herrmann sagt aber auch, der Chaos Computer Club verbreitet Missverständnisse und falsche Behauptungen. Was sagt ihr dazu?
Na, dass Herr Herrmann uns da irgendwo missverstanden zu haben glaubt, das tut mir sehr leid. Was nicht missverständlich ist, das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das setzt eindeutige Grenzen, was getan werden darf und was nicht. Und diese Grenzen wurden von der vorliegenden Software ganz klar nicht eingehalten. Da gibt es auch nichts rumzudeuteln.
Inwiefern wurden sie nicht eingehalten?
Mit der Software ist es zum Beispiel möglich, beliebige Dateien auf den Computer hochzuladen und auszuführen. Und das geht weit über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht als Grenzen gesetzt hat. Denn ursprünglich sollte diese Software nur dazu eingesetzt werden können, Kommunikationsinhalte abzuhören. Und das Hochladen von Dateien und das Ausleiten von Videos und von Screenshots von teilweise ganz persönlichen Inhalten oder möglicherweise persönlichen Inhalten, das geht eben deutlich über das reine Abhören von Kommunikationsvorgängen hinaus.
Herrmann verteidigt sich aber durchaus noch weiter und er sagt jetzt auch, in allen Fällen habe es aber doch eine richterliche Genehmigung dafür gegeben, also doch ganz legal.
Es hat natürlich eine richterliche Genehmigung für die Ausleitung von Kommunikationsinhalten gegeben, aber das, was die Software da leisten kann, das geht weit über das hinaus. Selbst wenn es Richter anordnen, dann gilt trotzdem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass hier eben ganz genau geschaut werden muss, ist die Software, die wir hier einsetzen, dazu in der Lage, deutlich mehr zu leisten und machen wir uns dabei nicht eventuell sogar strafbar.
Im Spiel ist ja jetzt auch ein US-amerikanischer Server. Die Daten, die gingen also über Landesgrenzen hinweg. Wie denn ganz genau und was ist daran so gefährlich, eurer Meinung nach?
Das Gefährliche ist in erster Linie, dass die Daten hier komplett unverschlüsselt durch die Gegend gingen, also die Steuerdaten, die Befehle an den Trojaner und dass die Verschlüsselung, die auf dem Rückweg, also für die Kommunikationsinhalte verwendet wurde, auch von einem Informatikstudenten im unteren Semester besser programmiert werden könnte. Also da wurde eindeutig geschlampt.
Baden-Württemberg, wo ja auch Trojaner eingesetzt wurden, will die Software jetzt vorerst mal nicht nutzen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg haben auch erklärt, sie haben Trojaner verwendet. Jetzt sagen aber alle Innenminister und Ermittlungsbehörden und betonen das auch immer wieder, dass dabei immer gesetzliche und richterliche Auflagen eingehalten worden seien. Beruhigt euch das?
Naja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und das Vertrauen der Bürger in den Staat und die ehrliche Strafverfolgung an dieser Stelle wurde massiv zerstört. Es liegt jetzt an den Ländern, eine Aufklärung zu betreiben und glaubhafte Maßnahmen zu ergreifen, wie vom Bundesverfassungsgericht bereits gefordert, dass sowas eben nicht mehr vorkommt.
Nun sagen ganz, ganz viele, zum Beispiel die Gewerkschaft der Polizei oder auch diverse Innenminister, die Gesetzeslücke muss geschlossen werden. Wollen wir aber eigentlich nicht, dass jetzt nur die Lücke geschlossen wird und dann ist alles prima und der Trojaner kann so eingesetzt werden, oder?
Naja, es gibt hier keine Gesetzeslücke. Das Bundesverfassungsgericht war ziemlich klar, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Und Urteile des Bundesverfassungsgerichts haben Gesetzescharakter, dagegen zu verstoßen und dann im Nachhinein zu sagen, oh, Gesetzeslücke, Gesetzeslücke, das ist albern und unwürdig.
Innenminister Friedrich will nun mehr Qualitätsmanagement, sagte er in einem Interview. Und man müsse sicherstellen, dass die Behörden die gute von der bösen Software unterscheiden können.
Ja, da stimme ich mit Herrn Friedrich überein. Es mangelt ja eindeutig an Kompetenz auf der Ebene der Landeskriminalämter. Statt dass man jetzt hier zweistellige Millionenbeträge für minderwertig zusammengefrickelte Software ausgibt, die obendrein gegen geltendes Recht verstößt, sollte man hier in der Tat in Mitarbeiterqualifikationen investieren. Vielleicht wäre dann auch dem ein oder anderen Beamten, der die Software bedient, aufgefallen, dass er hier im Grunde mehr als nur Telekommunikationsüberwachung vor sich hat, nämlich ein Ding, mit dem man andere Rechner fernbedienen kann und dass er sich damit sogar strafbar machen könnte.
Der Chaos Computer Club geht jetzt auch davon aus, dass es noch mehrere und zwar auch aktuellere Trojaner im Umlauf gibt, die jetzt auch von den Antivirenprogrammen immer noch nicht entdeckt werden.
Na, es gibt mit Sicherheit nicht nur ein Stück Software, was in dieser Art und Weise eingesetzt wird und die Zukunft wird zeigen, was sich hier noch zutage fördern lässt. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Das letzte Wort in der Sache ist da sicherlich noch nicht gesprochen.
Was sind denn eure Konsequenzen oder auch Forderungen aus dieser analysierten Software, die ihr in den Fingern hattet und dieser jetzigen Diskussion um das Ganze?
Wir erhoffen uns an dieser Stelle Aufklärung, also wie das passieren konnte, dass so Software eingesetzt wird, die sich eben ganz klar nicht an die Richtlinien des Bundesverfassungsgerichts hält. Und natürlich, welche glaubhaften und konkreten Maßnahmen ergriffen werden, sowas in der Zukunft gesetzeskonform zu gestalten, wie man also in der Zukunft gedenkt, das Vertrauen der Leute, das jetzt erstmal weg ist, sich neu zu erkämpfen und zu sagen, ja, wir halten uns an die Rahmenbedingungen. Das ist eine Herausforderung, da bin ich gespannt, wie die angegangen wird.
Wie gut waren die Parlamente über den Einsatz des Trojaners informiert? Was sind die Konsequenzen auf parlamentarischer Ebene aus den jetzt bekannt gewordenen Fakten? Hierüber sprach Radio Dreieckland aus Freiburg gestern Morgen mit Petra Pau von der Fraktion Die Linke im Bundestag und Mitglied des Innenausschusses. Zunächst wurde sie gefragt, wie es sich mit der Rechtmäßigkeit des Einsatzes des sogenannten Bundestrojaners verhält.
Erstens ist es nicht rechtens, zweitens hat das Bundesverfassungsgericht ganz klare Grenzen gezogen, was den Privatbereich betrifft, und jeder prüfe sich mal selbst, was inzwischen alles auf seiner Computerfestplatte oder auch in seiner Datenwolke unterwegs ist. Das sind Bankdaten genauso wie intimste Gedanken, die man früher vielleicht einem Tagebuch anvertraut hat, aber natürlich auch das, was bisher unter das Fernmelde- und Briefgeheimnis gefallen ist. Insofern verstehe ich jetzt, warum die Bundesregierung im Frühjahr nicht auskunftswillig war, als meine Fraktion sie gefragt hat, wie viel Online-Durchsuchungen haben stattgefunden, mit welchem Ergebnis, wie ist die Rechtsstaatlichkeit gewahrt worden und auch wurden die Betroffenen informiert. Wenn das alles stimmt, was wir im Moment so Stück für Stück hören, dann ist nicht nur in Bayern ganz deutlich das Grundgesetz gebrochen worden.
Nicht nur in Bayern, sondern auch andernorts. Die Nachrichten, die sind, also was da rauskommt, da ist noch kein Ende abzusehen, oder?
Da ist kein Ende abzusehen und ich beispielsweise möchte Aufklärung haben, ob es jetzt Abgeordnete erster und zweiter Klasse gibt, wenn der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages einerseits tönt, dass das ein klarer Rechtsbruch ist, wenn diese Fakten so zutreffen, und gleichzeitig aber verkündet, dass ein kleiner Kreis von Mitgliedern des Innenausschusses sich mit dieser Software schon beschäftigt hat, dann bin ich doch sehr verwundert. Im Übrigen, die Bundesregierung ist hier nicht raus aus dem Schneider, nur weil die Software jetzt in Bayern eingesetzt wurde. Ich höre, dass der Zoll hier Amtshilfe geleistet hat und diese Schadsoftware erst aufgespielt hat.
Es heißt ja auch, dass diese Software auch von anderen Landeskriminalämtern benutzt wurde. Also das ist ja keine rein bayerische Geschichte.
Also das ist offensichtlich weder eine CSU- oder Unionsangelegenheit. Ich höre, dass auch SPD-regierte Länder beteiligt sind. Und ich sage ganz deutlich, selbst wenn das Bundeskriminalamt hier seine Finger nicht im Spiel hat, die Bundesregierung hat uns jede Auskunft verweigert, was andere Bundesdienste betrifft, inwieweit sie mit diesen Dingen unterwegs sind. Und ich bin da ziemlich misstrauisch. Vor wenigen Wochen hat uns die Bundesregierung noch erklärt, dass man alle nach dem 11. September 2001 erlassenen Sicherheitsgesetze überprüft hätte und weitgehend für gut befunden hat. Und dann kommt die Überraschung, wer hat diese Überprüfung durchgeführt? Das Ministerium selbst und keine unabhängigen Dritten. Also ich denke, auch auf diesem Gebiet müssen wir nachfassen.
Also das ist wieder die Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure? Da wäre ja auch der Innenausschuss eigentlich zuständig, wenn es dann dort die kritischen Menschen aus der Diskussion ausgeschlossen werden, ist das ja eigentlich ein Skandal.
Das ist ein Skandal und ich erlebe sowieso, dass immer mehr Dinge, die eigentlich in die Kontrolle des Parlaments gehören und nicht etwa in geheime Gremien, aber unter dem Hinweis auf Geheimschutz uns vorenthalten werden. Der Bundestagspräsident, der ja immerhin der Union angehört, hat das selbst mehrfach gegenüber der Bundesregierung gerügt. Ich denke, dieser Einbruch in die geschützte Privatsphäre, dieser ganz klare Verfassungsbruch sollte Anlass sein, dass wir uns als Parlamentarier erstens selbst ernster nehmen und zweitens der Bundesregierung auch ihre Grenzen aufzeigen.
Der Bundesregierung ihre Grenzen aufzeigen? Ich meine, ich jetzt als Wähler habe gewählt, darf das nächste Mal, glaube ich, nächstes Jahr, übernächstes Jahr wählen erst. Was empfiehlst du jetzt den Menschen auf der Straße?
Also erstens ein gesundes Misstrauen, zweitens natürlich, dass sie sich auch entsprechend schützen, was ihre Privatsphäre betrifft. Und drittens denke ich, auch außerhalb von Wahlkampfzyklen sollten wir uns um unsere verbrieften Bürgerrechte kümmern. Ich denke, die Online-Durchsuchung gehört da genauso auf den Prüfstand wie andere inzwischen staatliche Eingriffe in die Privatsphäre. Und dann gehört auch dazu, dass man natürlich seine Abgeordneten befragt, wie weit sie es ernst nehmen mit der Kontrolle der Regierung.
Wenn so eine Software jetzt unterwegs ist, dann kann die ja auch missbraucht werden. Also Mal abgesehen davon, dass es sowieso schon nicht rechtmäßig ist, kann es auch noch in die falschen Hände gelangen und zu Zwecken missbraucht werden, die noch nicht mal das BKA für gut finde.
Ja, na, wenn der Chaos Computer Club diese Software so leicht entschlüsseln konnte und auch offengelegt hat, dass offensichtlich jeder Computer, der damit infiziert wird, offen ist wie ein Scheunentor, zum Beispiel auch für gewöhnliche Kriminelle, dann ist hier der Staat, wer auch immer diese Software eingesetzt hat, gleich auch noch als Hehler aufgetreten. Ich denke, das ist ein Skandal, der nicht nur nach Untersuchung, sondern auch nach Konsequenzen schreit. Und wenn ich heute lese, dass der eine oder andere einfach nur eine gesetzliche Regelung verlangt, um dies jetzt legal machen zu können, da sage ich nein, wir müssen genau diese Möglichkeit ausschließen. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch vom Grundgesetz her geboten, um Kriminalität zu verfolgen.
Und ist wahrscheinlich, wenn man es sich genau betrachtet, weder kriminalistisch noch effektiv sinnvoll.
Also wir haben es ja auch erlebt beim Thema großer Lauschangriff, dass nachher in der großen Praxis das Ganze wenig sinnvoll war und nicht durchaus nicht geholfen hat, wirklich schwere Straftaten zu verhindern. Ich denke, wir sollten uns auf die uralte Regel besinnen, dass nämlich erstens grün bzw. neuerdings blau, was die Uniformen betrifft, auf die Straße gehört, und zwar nicht im Sinne des Einbruchs in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger, sondern um ihnen auch im Alltag Schutz vor gewöhnlicher Kriminalität und Beeinträchtigungen ihres Lebens zu bieten. Und dazu gehört dann auch Polizistinnen und Polizisten und übrigens auch den Zoll mit den entsprechenden Mitteln, die eben nicht technischer Art sind, auszustatten, um ihrer Arbeit nachzugehen. Und dann können sie mit klassischer Ermittlungsarbeit sicherlich auch Kriminalität bekämpfen.
Julia Tymoschenko sitzt seit Monaten im Gefängnis. Sie soll als Ministerpräsidentin Geschäfte zum Nachteil der Ukraine gemacht haben. Wohlgemerkt, die Frau stand nicht wegen persönlicher Vorteilnahme im Amt vor Gericht. Damit ist eine der prominentesten, wenn nicht die prominenteste, oppositionelle Politikerin des Landes ausgeschaltet. Radio Korax Halle sprach mit dem Medienwissenschaftler Kyrill Kolomites.
Ist auch wirklich eine brandaktuelle Meldung, die eben diese 7 Jahre bekommen hat. Urteil schuldig lautet in diesem alten Verfahren, wo es, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, diesen Gaskrieg zwischen Russland und Ukraine. Und da hat Tymoschenko mit Wladimir Putin Verhandlungen vorgenommen, damit Europa nicht kalt bleibt und die Ukraine eben auch nicht erfriert. Und dann, nach langem Hin und Her, gab es dort die Einigung, aber der Preis scheint der jetzigen Regierung eben unangemessen zu sein. Die Anklage verurteilt Tymoschenko, dass sie damals in ihrem Interesse gehandelt hat und dem Staat einen Schaden von 1,5 Milliarden Hryvnia damit zugefügt hat, was umgerechnet ca. 150 Millionen Euro sind. Was kann man dazu sagen? Ich habe dazu auch mit einigen Leuten aus der Politik gesprochen, auch einigen aus dem Europaparlament, und die sagen, dass alles, das kann man nicht so laufen lassen. Dass sie hatte damals die entsprechende Vollmacht und sie konnte damit agieren. Und alles, was nicht eindeutig nachweisbar ist, dass sie da, also die Sache ist für die ein ganz klar ein politischer Prozess. Und so sehen es auch viele Anhänger, die heute vor dieses Gericht, was direkt mitten im Herzen von Kiew sich befindet, Pechorsky Sud, das ist direkt auf der Hauptstraße, Khreshchatyk, welche auch mitunter jetzt diversen Sperrungen unterzogen ist. Also die Anhänger von Tymoschenko, die gehen auf die Straße, denen gegenüber stellt sich die Polizei, auch die Anhänger, ja, sage ich mal, die Leute, die gekommen sind, um im Auftrag der regierenden Partei irgendwas zum Ausdruck zu bringen, die stellen gerade ihre Zelte auf, wo man sie nachgefragt hat, gibt es dafür eigentlich eine Genehmigung oder sonst was, haben sie gesagt nein, aber die Polizei, sehen sie ja, hat auch nichts dagegen.
Deiner Einschätzung nach, du kennst dich gut aus, du hast das beobachtet, ne, und bist sowieso relativ nah dran an der Ukraine, welche Interessen könnten denn hinter dieser Verurteilung oder hinter dem Prozess gegen Tymoschenko stecken?
Sie soll natürlich als ein Hauptkonkurrent von der jetzigen Hauptkritiker-Konkurrent Oppositionspartei Anführerin soll sie ausgeschaltet werden. Das wird damit auch passieren, die 7 Jahre, wenn sie jetzt auch, wie die meisten Experten, die Politologen es vorhersagen, unter Amnestie fallen wird und auch soweit rauskommt, wird sie dennoch eine Verurteilung haben. Das verschließt ihr den Weg zu der Präsidentschaftswahl, die dann in 3,5 Jahren stattfinden wird. Sie kann natürlich weiterhin in der Politik zwar tätig sein, aber die ganz hohen Posten wird sie nicht mehr besetzen können.
Wie wurde denn deiner Erfahrung nach der Prozess in der Öffentlichkeit verhandelt, also sprich in den Medien beispielsweise in der Ukraine?
Ja, es gibt dazu eine recht treffende Aussage, die ein Mitglied der regierenden Partei in einer Fernseh-Talkshow kommuniziert hatte. Frau Bogoslowska sagte wörtlich, dass die jetzige Regierung, also die Partei, die Regierung Janukowitsch, ein Abkommen, ein stillschweigendes Abkommen innerhalb der ukrainischen Politik gebrochen hat. Sie hat jetzt jemanden politisch verurteilt. Und das öffnet jetzt im Prinzip Tür und Tor für weitere ähnliche Vorgehensweisen, auch in Zukunft gegen die jetzige Partei, die natürlich, also so sagt man jetzt schon voraus, so sagen das die Umfragewerte, nicht so lange, zumindest demokratisch, an der Macht bleiben wird. Die sind sehr unpopulär und das progressiert ja ganz eindeutig. Überall, wo Janukowitsch ankommt, wird er ausgepfiffen. Und wenn es nicht die Menschen sind, die mit ihm zusammen mit den Bussen irgendwo angereist sind, dann gibt es für ihn auch nirgends Jubel großartig. Die Öffentlichkeit nimmt speziell den Fall Timoschenko so wahr, dass sie auch eine spektakulär medienwirksame auf der einen Seite, aber auch sehr ja mit Vorsicht zu betrachtende Politikerin ist und Persönlichkeit. Also sie hat die meisten Antipathien innerhalb der ukrainischen Gesellschaft. Ja, knapp 70% oder 60% vertrauen ihr nicht einfach. Die sagen, sie und der Rest der Gesellschaft, das sind diejenigen, die ihr gegenüber eigentlich mehr oder weniger positiv oder neutral gesinnt ihr gegenüber sind. Naja, es wird sicherlich jetzt zu einigen Gegenprotesten kommen. Die Anhänger von Timoschenko werden dann auch entsprechend ihr Unmut kundtun. Aber alles in allem wird es sicherlich jetzt keine zweite Revolution geben.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne? Aus der Beobachtung. Natürlich haben wir hier in Halle einen ganz anderen Blick auf das, was in der Ukraine passiert. Das ist jetzt auch nicht das Thema, was ganz oben steht in der Berichterstattung, sodass man immer nur so Schlaglichter mitbekommt. Und da ist der Prozess um oder gegen Timoschenko sowas gewesen, was immer so als einziges rausragte aus der Ukraine, was wahrnehmbar war. Vor ein paar Jahren sah das ja anders aus, ne? Ich erinnere an die Orangene Revolution. Man hat da rüber geguckt und hat gesagt, jetzt entwickeln sich da quasi eine demokratische Gesellschaft nach westlichem Vorbild. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Arroganznummer, die da mitschwingt, ja, so nach dem Motto, hier ist alles Dufte und wenn sie es da so machen, irgendwo auf der Welt wie bei uns, dann haben die schon mal was gewonnen, die Menschen in dem Land. Allerdings gehört ja Frau Timoschenko neben dem Menschen, dessen Namen mir nicht mal einfällt.
Na, das ist der ehemalige Präsident Viktor Juschenko, ja.
Die beiden standen ja für diese neue Ausrichtung der Ukraine nach der Orangenen Revolution, nach der sogenannten, ne? Das ist ja irgendwie mächtig in die Hose gegangen.
Das ist eigentlich eine objektive Tatsache. Dass das Ganze nicht die Früchte trug, die damals gesät wurden, also dass man dann gar nicht das erreicht hat. Da sind im Prinzip alle einig. Und dieses der Jahrestag der Orangen Revolution, schon seit Jahren kommen da keine Menschen mehr, um dieses eigentlich einträchtige, einschneidende Erlebnis für die Ukraine dann noch irgendwie zu zelebrieren oder post factum zu feiern, da kommt niemand mehr.
Okay, abschließende Frage, Kirill. Ich hatte es schon angedeutet, ne? Die USA und die EU haben ja so angemahnt, dass mit diesem Prozess gegen sie die demokratischen Grundsätze verletzt würden. Was sagt denn dieses Urteil jetzt und auch der Prozess vorher über die Demokratie in der Ukraine aus?
Das ist die globale, natürlich alles abschließende Frage. Die Demokratie in der Ukraine ist sicherlich noch vorhanden, auch was die Medienfreiheit noch momentan angeht. Und das sind bei weitem keine weißrussischen Verhältnisse. Jedoch ist dieser Prozess eindeutig ein ganz, ganz starkes, einschneidendes Minus für Viktor Janukowitsch, für die regierende Partei, weil die ganze Welt und sogar Russland sogar kritisiert, hat sich in dem Zusammenhang einmal kritisch geäußert. Also die Welt betrachtet momentan diesen Menschen als einem auf dem Weg zum Diktatorentum, zum Usurpieren der Macht oder so, ist er schon im Prinzip gekommen. Der hat die größten Mächte als Präsident in der ukrainischen Geschichte, die es je gegeben hat. Und Wie das weiter aussehen wird, können wir nur betrachten. Dieser Prozess gegen Timoschenko ist auf jeden Fall ein sehr signifikanter Beispiel dafür, wie es in Ukraine weiter aussehen wird. Es wird sicherlich noch die Euro 2012 geben, wo die Regierung sich noch etwas einschränken wird. Aber was nach diesem Jahr 2012, nach dem Sommer 2012 passieren wird, da wird die Regierung erst das wahre Gesicht zeigen.
Soweit das ZIP-FM für heute, Donnerstag, den 13. Oktober 2011. Das ZIP gibt es dann morgen wieder von Radio Flora aus Hannover. Das ganze Magazin und die Einzelbeiträge könnt ihr auch im Internet noch einmal nachhören unter www.zip-fm.net. Das heutige ZIP-FM wurde zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region. Die Themen waren: Bundestrojaner, ein Interview mit Michael Horn vom Chaos Computer Club und ein weiteres Interview mit Petra Pau, Mitglied der Bundestagsfraktion Die Linke. Und als dritten Beitrag Julia Timoschenko, in der Ukraine zu 7 Jahren Haft verurteilt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.